Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Schwestern, liebe mitfeiernde Gäste, was ist Auferstehung? Und wie können wir uns Auferstehung vorstellen? Mir geht es immer wieder so, dass ich, wenn mich diese Frage beschäftigt, spüre, wie ich an meine gedanklichen Grenzen stoße. Auferstehung entzieht sich dem, was wir Menschen uns in unserem irdischen Leben vorstellen können. Auferstehung übersteigt Gedanken und Worte. Mir jedenfalls geht es so. Und wenn es für etwas keine Gedanken und Worte mehr gibt, können uns Bilder eine Hilfe sein. Bilder verschaffen uns oft einen sehr direkten Zugang zu unserer Seele. Und die Seele versteht, so glaube ich es jedenfalls, manchmal sehr viel mehr und unmittelbarer, als unser Kopf es kann. Das scheint auch Jesus gewusst zu haben. Er hat ja viel in Gleichnissen, das heißt in Bildern, zu seinen Jüngerinnen und Jüngern gesprochen. Und auch in Bezug auf sein Sterben und Auferstehen benutzt er Bilder. Das Weizenkorn zum Beispiel, das in die Erde fallen und sterben muss, damit es viel Frucht bringen kann, ist so ein Bild. In einem anderen Bild greift Jesus auf die alttestamentliche Jona-Erzählung zurück. Wir haben sie in der Lesung gehört. So berichtet uns der Evangelist Matthäus von einem Gespräch zwischen Jesus und den Pharisäern und Schriftgelehrten, die ein Zeichen von ihm sehen wollen. Und Jesus antwortet ihnen, dass es kein Zeichen geben werde, außer dem Zeichen des Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so werde der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Jona, es ist eine sehr bekannte und beliebte Geschichte, gerade auch bei Kindern, eben weil sie so wunderbar bildhaft ist. Es fällt leicht, sich diesen Jona vorzustellen, wie er ins Meer geworfen wird und in den Fluten zu ertrinken droht. Es fällt leicht, sich vorzustellen, wie er von diesem großen Fisch, den Gott ihm schickt, verschluckt und nach 3 Tagen wieder an Land gespuckt wird. Dass aber diese Erzählung Predigttext am Ostermontag ist, ist keineswegs selbstverständlich. Denn dieser Jona hat mit Jesus und seiner Auferstehung zunächst einmal überhaupt nichts zu tun. Wenn nicht Jesus selbst an der eben genannten Stelle im Matthäusevangelium sein Schicksal mit dem des Jona in Verbindung gebracht hätte. Jesus stellt sich so gewissermaßen selbst in den Raum der alttestamentlichen Schriften. Er deutet sein Leben, Sterben und Auferstehen von diesen Schriften her. Wenn wir die Evangelien lesen, finden wir viele Stellen, an denen er das getan hat. Und auch im heutigen Evangelium haben wir es gehört. Die beiden Jünger waren unterwegs von Jerusalem nach Emmaus. Als ein unbekannter Dritter zu ihnen kommt und den Weg mitgeht, erkennen sie ihn nicht. Sie erzählen ihm, was sie erlebt haben, von der Kreuzigung und vom Tod Jesu, vom Bericht der Frauen über das leere Grab, wie sie erschreckt sind. Und der Auferstandene geht mit und lange hört er einfach nur zu. Aber dann ergreift er das Wort und fragt die beiden: Musste nicht der Christus dieser leiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Auch hier deutet Jesus seine Geschichte vor den alttestamentlichen Schriften. Er findet sich gewissermaßen in ihnen wieder. Gehen wir zurück zur Jona-Erzählung. Nicht nur Jesus hat sie als Bild für sein Leben, Sterben und Auferstehen genommen, sondern auch die frühen Christen. In Rom hat man unterirdische Grabhöhlen gefunden, die sogenannten Katakomben. Sie stammen aus den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung. Es waren die Jahrhunderte, in denen die Christinnen und Christen in Rom mit Unterdrückung und Verfolgung leben mussten. Hier im Schutz der Katakomben konnten sie sich heimlich versammeln und ihre Gottesdienste feiern. Und hier haben sie ihre Toten begraben. Die Wände dieser unterirdischen Räume waren reich mit Wandmalereien ausgestattet. Und eines der Motive, das ab dem frühen 3. Jahrhundert zu finden ist, ist das Jona-Motiv. In einer der Katakomben ist es in 3 Szenen dargestellt. Die erste zeigt, wie Jona von der Schiffsmannschaft ins Meer geworfen wird. Der Fisch, hier mehr in der Gestalt eines Seeungeheuers, so ungefähr eine Mischung zwischen Schlange und Drache, schwimmt bereits mit aufgerissenem Rachen auf ihn zu. In der zweiten Szene ist zu sehen, wie Jona wieder ausgespuckt wird. Und in der dritten schließlich liegt er unter dem Rizinusstrauch, den Gott ihm hat wachsen lassen, um ihm Schatten zu spenden. Vermutlich war er ihnen nahe, den frühen Christinnen und Christen in Rom, dieser Jona. Er im Schutzraum des Fischbauches, sie im Schutzraum der Katakomben. Ihm konnten sie sich verbunden fühlen, wenn sie gebetet haben, so wie er auch. Und im Bild dieser Geschichte haben sie Hoffnung gefunden für ihre Toten, die sie dort in den Katakomben zur ewigen Ruhe gelegt haben. Aber nicht nur Jesus und die frühen Christinnen und Christen konnten sich mit ihrem Leben in der Jona-Geschichte wiederfinden. Und auch nicht nur für Kinder ist sie reizvoll, weil sie so bildhaft ist, sondern, so meine ich, auch für uns Erwachsene. Mit ihrer Bildhaftigkeit bietet sie auch uns einen Raum, in den hinein wir uns mit unseren je eigenen Lebenserfahrungen stellen können. Auch wenn wir selbst noch nie im Rachen eines Seeungeheuers verschwunden sind und die Vorstellung naturwissenschaftlich gesehen auch eher abgründig ist. Das Einladende am Jona-Motiv ist dabei gerade seine Mehrdeutigkeit. Es lässt vieles offen und gibt damit Raum, uns darin wiederzufinden. Bereits von der hebräischen Wortwahl her macht sich eine Ambivalenz auf. Das Wort für verschlingen beispielsweise, so also wie der Fisch den Jona verschlingt, steht an anderen Stellen eindeutig mit Tod im Zusammenhang. Andererseits bedeutet der Begriff für den Aufenthaltsort des Jona im Fisch, den Luther mit Rachen übersetzt, wörtlich Schoß oder Mutterleib. Es ist also der Ort, an dem Leben überhaupt erst möglich wird. Der Ort, an dem Leben wachsen und werden kann, an dem es geschützt ist, bis es reif genug ist, um selber existieren zu können. Was ist er also, dieser Fischleib? Und was könnte er für mich in einer bestimmten Situation meines Lebens bedeuten? Ort des Todes oder zumindest der Bedrohung oder Ort der Geborgenheit? Trennung vom Leben oder Schutzraum für das Leben? Oder vielleicht auch so etwas zwischendrin, eine Art Schutzraum zwischen Tod und Leben? Die Jona-Geschichte ist offen für unsere eigenen Lebenserfahrungen. Sie bietet einen Raum, in dem ich mich mit meiner ganz persönlichen Lebensgeschichte wiederfinden kann. In den vergangenen Tagen und Wochen ist für mich aber noch eine weitere Dimension hinzugekommen. Wir wissen es alle, nur ungefähr 1500 Kilometer Luftlinie von hier entfernt herrscht unfassbares Grauen. Es ist Krieg und immer wieder wird davon berichtet, wie Menschen in ihren Kellern Schutz suchen vor den feindlichen Angriffen. Und ich muss an Jona denken und auch an die frühen Christen in ihren Katakomben. Die Hoffnung auf Schutzräume in einer Welt, in der das Leben vom Tod bedroht ist. Und ich habe mich oft gefragt in den vergangenen Tagen, wie das jetzt eigentlich ist mit dieser Osterbotschaft. Und wieder spüre ich, dass Worte irgendwie nicht mehr ausreichen. Dass sie nicht mehr reichen, weil sie die Hoffnung, von der sie sprechen möchten, irgendwie nicht mehr zu decken vermögen. Und auch hier ist es so, wenn es keine Worte mehr gibt, können uns Bilder eine Hilfe sein, weil sie ganz unmittelbar und direkt zu unserer Seele sprechen können. Ein solches Bild gibt es in einer sehr bekannten Kindergeschichte. Es ist die Geschichte von Pinocchio, der kleinen frechen Holzpuppe, geschnitzt vom alten Schreiner Geppetto. Mit der Wahrheit nimmt es Pinocchio bekanntlich nicht so ganz genau, weshalb seine Nase immer länger und länger wird. Und auch mit seinen sonstigen Flausen bringt der Geppetto schier um den Verstand. Deshalb muss Pinocchio hinaus in die Welt, wo er von einem Unglück im nächsten landet, bis er schließlich von einem riesigen Fisch verschluckt wird, wie Jona. Und dort im Bauch des Fisches trifft Pinocchio auf einen alten Thunfisch, der ihm klar macht, dass es keinen Ausweg geben wird. Er wird sterben. Ich will aber nicht, ich will heim, sagt Pinocchio in seiner Verzweiflung. Aber der Thunfisch kann ihm auch nicht helfen. Und nun kommt dieses wunderbare Bild, das den Kern der christlichen Hoffnung ausdrückt und das ich hoffen möchte für alle Menschen, deren Leben bedroht und von Leid und Not gezeichnet ist. Und ich möchte es hoffen für uns alle in unseren je eigenen Lebenssituationen. Auf einmal sieht Pinocchio ganz weit weg, ganz weit hinten im Fischbauch ein Licht. Er weiß nicht, was es ist. Und auch der alte, schlaue Thunfisch ist ratlos. Und Pinocchio macht sich auf und geht hin. Und wie er dem Licht näher kommt, erkennt er eine Gestalt. Es ist Geppetto, der alte Schreiner. Er hat sich aufgemacht in die Welt und Pinocchio überall gesucht. Gesucht bis hier unten. Und hier unten, im Fisch, in der Dunkelheit, dort, wo es kein Leben mehr zu geben scheint, hat er mit seinem Licht auf ihn gewartet. Amen.